So, meine Damen und Herren, wir stehen auf der Seite 172 bei den Fragmenten. Und da hatten wir beim letzten Mal diese Nummer 1 und an den Eckenklammern die 50. Es geht in den Texten jetzt im Folgenden immerfort um dieses Verhältnis von, man könnte sagen, von Ich und Unbewusstem. Um das zu würdigen, muss man eben wissen, wie alt diese Texte schon sind. Inzwischen gehört das mehr oder weniger zu unserem allgemeinen Wissen von Freud her und allem, dass es ein Unbewusstes gibt und dass wir nicht einfach bloß hier selber bestimmen oder tun, sondern dass das anders läuft. Ich lese nochmal diese 1,50 da. Mit der Sprache sollen Zustände und Begehrungen bezeichnet werden, also Begriffe und Zeichen zum Wiedererkennen. Die Absicht der Logik liegt nicht darin. Das logische Denken ist ein Auflösen, Übersetzung von Analyse. Ich versuche, die Struktur da herauszuholen, und das heißt, ich zerlege etwas. Jeder Zustand ist eine Synthesis, die man nicht begreifen, wohl aber bezeichnen kann. Und auch dies nur, indem man eine gewisse Ähnlichkeit mit Dagewesenem anerkennt. Unwissenschaftlich ist jede innere geistige Aktion tatsächlich auch jedes Denken. Also er will sagen, die Wissenschaft geht darauf hin, einen Begriff zu machen. Ein Begriff heißt eine künstliche Abkürzung und Vereinheitlichung einer bunten und reichen und wirren Vielfalt. Das wird dann also auf einen Begriff gebracht, indem man anderes weglässt und sich auf die Ähnlichkeiten beschränkt. In der Logik heißt das dann univok. Man sagt, der Begriff Mensch ist univok. Die Frage ist, ob er wirklich univog ist, wenn man die Verschiedenheit von Mann und Frau etwa anguckt. Das sind ja nicht irgendwelche nebensächlichen Zuständigkeiten, sondern das sind zwei verschiedene Weisen von dieser Art, so dass ja Leute sogar so weit gehen und behaupten, das sind zwei Arten. Das ist daneben, wenn man das sagt. Wenn es zwei Arten wäre, könnte man nämlich Mann und Frau sein definieren. Denn Definition kommt ja zustande, indem ich das Genus durch den spezifischen Unterschied unterteile. Also Genus oder Gattung im Deutschen ist also das Erste, da schreibe ich zum Beispiel ein Lebewesen. Und dann kommt der Artunterschied mit Vernunft und ohne Vernunft. Hier fällt das zusammen, Lebewesen, und hier, das nennen wir dann Tier. Und viele Leute machen den Fehler, auch Nietzsche, und verwenden jetzt das Wort, das für das Genus hingehört, für die Gattung, auch für die Spezies und umgekehrt. Und sagen also dann, der Mensch sei ein Tier, ein betendes Tier, ein denkendes Tier, ein was weiß ich, sprachlich bestimmtes Tier. Das ist falsch, denn Tier ist der Name für das Lebewesen ohne Vernunft. Also das ist ein Artunterschied. Das ist eine Art, und so wird definiert. Ich gehe von einer Gattung und die bilde ich eben nach irgendeinem gemeinsamen wesentlichen Merkmal, Leben, naja, Lebewesen, und dann mit Vernunft, Animal Rationale ist dann der Mensch und Animal Non-Rationale ist das Tier.
Und im Prinzip muss man die Pflanzen ja auch
noch. Hier heißt das. Richtig, wir dürften eigentlich hier nicht das Wort Lebewesen einführen, weil die Pflanzen da auch dazu gehören. Man müsste also dann sagen, irgendwie Sinneswesen oder Bewusstseinswesen, denn Bewusstsein, obwohl ein Regenwurm hat kein Bewusstsein nach unserer Feststellung, dann nur die höheren Tiere. Also da wird es auch nochmal wieder komisch. Belegt nur, was Nietzsche sagt, das sind Zurechtschneidungen. Wenn man näher hinguckt, passt es nicht. Klar ist also, warum ich jetzt hier Mann und Frau nicht definieren kann und warum deswegen in der Metaphysik die Geschlechtlichkeit keine große Rolle spielt. Er hat ganz wichtige Rolle im Alltagsleben, ganz wichtig in der Mythologie, Götter und Göttinnen, aber in der Metaphysik spielt sie keine Rolle. In der Ethik taucht es dann nochmal wieder auf zum Teil, aber nicht in der normalen Philosophie, da ist das kein Thema, weil man es eben nicht definieren kann. Und insofern, sagt er, ist eben nun das wirkliche Denken und das wirkliche Leben nicht wissenschaftlich. Weil Wissenschaft genau diese Zubereitung macht im Dienst der Herrschaft und über die Dinge, um mit denen dann zu arbeiten. Und das geht jetzt in den folgenden Texten in derselben Weise fort. Von jedem unserer Grundtriebe aus gibt es eine verschiedene perspektivische Abschätzung alles Geschehens und Erlebens. Jeder dieser Triebe fühlt sich im Hinsicht auf jeden anderen gehemmt oder gefördert, geschmeichelt. Jeder hat sein eigenes Entwicklungsgesetz, sein Auf und Nieder, sein Tempo und so fort. Und dieser ist absterbend, wenn jener steigt. Der Mensch als eine Vielheit von Willen zur Macht. Also um diesen Willen zur Macht geht es ja die ganze Zeit bei diesen Bestimmungen. Und ich meine, wird das immer, also überzeugt mich immer mehr der Gedanke, dass er leider verwechselt Willen und Streben. Dass er das in eins wirft. Mit Streben, lateinisch Appetitus, und dann nochmal Appetitus naturalis, dass er eine große Rolle spielt. Das Streben habe ich immer so gemalt. Das ist das, was im Tier da liegt, das einfache, das Aussein auf, das Streben auf. Das, was Wille heißt, das ist ja dann, da male ich immer diesen Bogen auf diesen Pfeil drauf hin, das macht den Willen aus. Nicht bloß, dass ich zustimme meinem Streben, also dem, dass ich auf das Erstrebte zustimme, sondern dass ich meinem Erstreben zustimme. Das macht den Willen aus. Und in uns gibt es selbstverständlich eine Menge von Strebungen. Das ist das Problem, weswegen wir Probleme mit unserer Leiblichkeit haben, dass der Leib selber eben eine Dynamik hat. Hunger, Durst, Sexualität und alles Mögliche, was da hineingehört, Müdigkeit, was man aufzählen kann. Also der Leib hat seine eigene Wirklichkeit und Strebegesamtheit, die wird im Trieb sichtbar. Und so dass der Mensch also nicht in sich erstmal die Triebe will, sondern die Triebe sind da und er muss sich zu den Trieben verhalten, die dort entstehen. Und hier macht er gut, das ist jetzt Rhetorik und das soll man dann auch so stehen lassen, dass er jetzt hier die Triebe denkt, als dass die etwas fühlen oder denken, ist natürlich nicht wahr. Das ist rhetorisch natürlich gemeint, das wäre verkehrt, ihn dabei ein Wort zu nehmen. Aber wichtig scheint mir schon der Hinweis darauf, dass er hier Strebung und Willen in eins wirft. Und immer sagt, wie auf den letzten Seiten schon, der Wille zur Macht, das ist das, was ihn bestimmt, wo er sagen müsste, das Streben zur Macht.
Der Wille, der dann quasi das bewusste Streben.
So ist es. Also das bewusste Streben, so kann man es ausdrücken. Was dann nicht so deutlich wird, ist, dass es eine eigentliche Zustimmung zum Streben nochmal ist. Genau. Da gehört dann ja auch dieser Negativpunkt hinein, dass der Mensch deswegen, erstmal noch gehört das ja hin, dass der Streben alleine das Tier ist und dass die Kreisbewegung der griechische Gott ist. Der ist einfach so und der Mensch hat eben an beidem Anteil und deswegen zeigen unsere Märchen, Mythen und die Psychoanalyse und so, dass wir tatsächlich zwei Grundstrebungen in uns haben, zwischendurch, dass wir eben lieber Tiere sein wollen oder lieber Gott, während wir so kompliziert dieses sind. Und was ist hier die Komplexität? Die Komplexität ist die, dass der Mensch darauf gefragt werden muss, willst du, was du willst oder willst du dein Wollen? Also liebst du das Gegenüber oder bist du verliebt in die Liebe und der andere ist nur das Trampolin? In der Religion, geht es dir um Gott oder geht es dir um die Kirche und um die Religion? Oder so. Das ist also diese eigentümliche Situation der Versuchung, könnte man sagen, der menschlichen Natur, dass ich hier nicht einfach bloß Strebungen habe, sondern eben mich zu den Strebungen verhalte. Und dann ist die Frage nochmals, ob ich mich eben zum Streben verhalte oder zum Erstrebten. Das ist das Thema der Gewissenserforschung dabei. Das ist das Problem in diesem Zusammenhang. Und das sagt er hier jetzt, also der Mensch als eine Vielheit von Willen zur Macht, ich will sagen von Strebungen zur Macht. Jeder mit einer Vielheit von Ausdrucksmitteln und Formen. Die einzelnen angeblichen Leidenschaften, zum Beispiel der Mensch ist grausam, sind nur fiktive Einheiten, insofern das, was von den verschiedenen Grundtrieben her als gleichartig im Bewusstsein tritt, synthetisch zu einem Wesen oder Vermögen, zu einer Leidenschaft zusammengedichtet wird. Ebenso also, wie die Seele selber ein Ausdruck für alle Phänomene des Bewusstseins ist, den wir als Ursache aller dieser Phänomene auslegen. Das Selbstbewusstsein ist fiktiv. Das ist also seine damals eben wirklich unerhörte Entdeckung, kann man so sagen, wie Freud das auf seine Weise auch gemacht hat. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Für uns heute ist das Alltagswissen, dass es ein Unbewusstes gibt und dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, was wir da oben draus machen und das, was da eigentlich in uns drin steckt, dass wir das nie klar kriegen. Hier war das eben so erst Überlegungen und kein Wunder, dass die dann jetzt übertrieben sind, wie das immer ist, wenn man sowas Neues entdeckt. Nicht, dass das eigentlich dann in solche Übertreibungen ausartet. Warum soll es nicht das Ich geben, das hier tatsächlich Stellung nimmt zu den verschiedenen Strebungen? Erst recht nochmal, wenn es verschiedene sind. Die ja nochmal, und das haben wir ja, nicht bloß zwei Seelen in der Brust. Eben, wenn sie einfach so lieb sind, das weitergeben. Das ist ja, das verlangt also die Verwaltung immer einmal im Semester, dass man sich da einträgt. Und das haben Sie jetzt auch im nächsten Text wieder, der 61. Ich finde, er hat gut ausgewählt hier, der Autor. Alles, was ins Bewusstsein tritt, ist das letzte Glied einer Kette, ein Abschluss. Dass ein Gedanke unmittelbar Ursache eines anderen Gedanken wäre, ist nur scheinbar. Das eigentlich verknüpfte Geschehen spielt sich ab unterhalb unseres Bewusstseins. Die auftretenden Reihen und Nacheinander von Gefühlen, Gedanken und so weiter sind Symptome des eigentlichen Geschehens. Ja, ob das jetzt wieder eigentlich ist, das kann man wieder diskutieren. Was ist eigentlich? Mit was in mir identifiziere ich mich? Das spreche ich ja zum Beispiel an auf den heute so verbreiteten Hedonismus. Jemand macht für morgen einen Termin aus mit jemand, um 4 Uhr sich zu treffen und hat dann keine Lust. Und jetzt sagt er, wenn ich keine Lust habe und jetzt bloß dahin ginge, weil ich das gestern versprochen habe, dann bin ich ja unehrlich. Ehrlich wäre, wenn ich eben meiner Lust folge, wo ich sage, woher willst du das sagen? Ist die Lust dir deine Mitte oder ist dein Versprechen in dir deine Mitte? Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Was machst du da mit dir? Bist du eigentlich deine Lust und dein Problem und nennst das andere dann schon, wenn du es nur pflichtgemäß tust, schon unehrlich und verlogen? Oder ist es nicht falsch, wenn du meinst, du seist eigentlich deine Lust oder Unlust, sondern eigentlich hast du ein Versprechen gegeben und dann kommt dieses Nietzsche'sche Wort, dass der Mensch, der Versuch der Natur ist, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Und bei einem Versprechen muss ich nicht nochmal extra versprechen, dass ich es halten will. Das steckt im Wort Versprechen drin. Also die Frage ist, habe ich eine Identität in der Zeit? Und da hat eben Frings, früher ja Krings, wo er ja Professor und langjährig Chef des Bildungsrates Bundesregierung, gesagt, der Preis der Freiheit ist Treue. Also ich bin eigentlich, was macht mich identisch mit mir vor 5 Jahren? Die Moleküle sind inzwischen ausgetauscht. Nicht? Was macht mich da identisch? Ist das nicht genau das Wort? Ich kann es widerrufen, aber es ist mein Wort. Und ich kann nicht sagen, das war ein anderer Mensch. Das nehmen aber die Leute hin, wenn man das so sagt, ja, nach 5 Jahren bin ich doch ein anderer Mensch. Ich sage, nein, kein anderer Mensch, sondern nur anders, aber derselbe. Und deswegen kann ich das Wort unter Umständen widerrufen, vielleicht sogar mit vollem Recht, aber ich muss es widerrufen als mein Wort, nicht als das Wort von dem anders. Das ist der Punkt, um den es dabei geht. Während hier bei ihm sieht das so aus, als wäre das Eigentliche dieses Gewurle da im Unbewussten. Die verschiedenen Triebe und Strebungen, die da drinstecken von der Selbsterhaltung, Hunger, Durst, Neugier, was es da alles gibt da herum. Und dazu nimmt der Mensch Stellung und das ist das Ich, das dazu Stellung nimmt. Und das ist eben nicht eine Fiktion. Sondern das ist genau die Möglichkeit meiner Stellungnahme. Und das müsste er da auch reflektieren. Das ist doch nicht seine Strebungen, die hier diese Gedanken schreiben, sondern er. Nicht? Aufgrund von welchen Strebungen, das ist die Frage, ob man das ganz klären kann. Ich kann eben Dinge auf der juristischen Ebene klären, aber sie bleiben offen. Das ist genau die Frage. Unter jedem Gedanken steckt ein Affekt. Da habe ich nichts dagegen. Wenn ich Affekt jetzt nehme, affizere, dann können wir jetzt, das heißt wörtlich anmachen. Das Wort halt bedeutet im Jargon heute was anderes, nicht? Aber bei Kant spielt das ja eine Rolle, dass das Subjekt wird affiziert von der Realität. Und dieses Affiziertsein bringt dann das Bewusstsein dazu, seine Strukturen des Erkennens einzuspielen und danach eben dann die Kategorien im Als, wie dann Heidegger sagen wird, dieses Affektes, dieser Affiziertheit zu beschreiben und zu sagen, was das jetzt bedeutet. Natürlich tut das das Subjekt. Und dieses erste Affiziertwerden, das ist nicht meine Aktivität, sondern das stößt mir zu. Aber es wird zugleich, gilt schon, wieder mein Medium, dass ich mich affizieren lasse. Ich kann das nicht einfach wegnehmen, aber wie ich diese Affektion aufnehme, wie ich mich dazu stelle, das ist schon nicht bloß passiv. Deswegen ist Rezeptivität nicht dasselbe wie Passivität. Ich habe vorhin nochmal in einer dieser Zeitschriften, die da ausliegen, dieser studierenden Zeitschrift, las ich da gerade die Zeile passive Rezeptivität. Auch bei Fichte, der macht keinen Unterschied und sagt, rezeptiv heißt passiv. Nein, es ist nicht so. Sondern rezipieren ist schon medial, steckt schon eine eigene Tätigkeit mit drin, die damit ins Spiel kommt. Also er stellt auf das andere ab hier, unter jedem Gedanken steckt ein Affekt, ja, sage ich. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Wille ist nicht geboren aus einem bestimmten Trieb, sondern ist ein Gesamtzustand, eine ganze Oberfläche des ganzen Bewusstseins und resultiert aus der augenblicklichen Machtfeststellung aller der uns konstituierenden Triebe. Konstituierenden Triebe halte ich wieder für falsch. Hier muss ich sagen, das Unbewusste Konstituierende, aber nicht mich. Denn ich bin nicht durch die Triebe konstituiert, das ist die Frage. Er meint das so. Aber ich kann ihn doch auch nicht fragen, die Hauptsache, was du hier schreibst, ist eigentlich nur, welcher Trieb sich dabei der jetzt gerade durchgesetzt hat. Da wäre er nicht zufrieden. Denn das, was er hier behauptet, will er ja als Wahrheit behaupten. Und nicht vom Trieb her. Aus welchem Trieb er das schreibt, das ist noch eine andere Sache. Würde er zustimmen. Es kann jetzt sein, die Freude am Entlarven, es kann die Freude am Stil sein, es kann die Freude daran sein, andere hier auf neue Gedanken zu bringen. Also da kann man eine Menge entwickeln, die dorthin gehören. Die Frage ist das, heben alle diese Einschränkungen meine Freiheit auf? Oder bleibe ich weiter der Autor? Und da erinnere ich mich eben an so einen Abend damals in Köln in der Karaner Akademie mit Gerd Roth, der eben gesagt hat, wir sind nicht frei und das sind nur die Neuronen bei uns, wo ich gesagt habe, ja, wer hat denn nun ihr Buch geschrieben? Wo er dann sagte, ja, er weiß auch nicht, aus was, ob da der Rechthaberei oder dies und jenes drin steht, das weiß er nicht. Sag ich, darauf allein beziehe ich mich nicht, sondern ich beziehe mich darauf, ist es Ihr Buch oder nicht? Wollen Sie das behaupten, was da drin steht oder nicht?
Und dann im nächsten Schritt wäre es was verstehen.
Ja, eben, so ist es. So ist, wie soll ich mich mit sowas befassen? Denn dann ist es ein reines Naturgeschehen. Und das ist ein klassischer Satz, dass eben die Fakten nicht, mit Fakten kann man nicht diskutieren. Man kann über die Fakten diskutieren, aber nicht mit Fakten. Ich kann mich nicht beim Regen beschweren oder beim Frost. Was soll das? Also dieser simple Punkt, dass das hier alles Behauptungen sind bei ihm. Das ist hier übersehen, völlig zugeben tue ich, und das hat man früher zu wenig bedacht, dass tatsächlich hier eine Vielheit von Motiven dasteht. Und so wenig hat man es wieder auch nicht bedacht. Denn natürlich haben das die geistlichen Lehrer gewusst, haben gewusst, dass in den Menschen Motive drinstehen und haben dafür Gewissenserforschungen entworfen und Beichtspiegel und alles Mögliche, dass man sich genau das fragen soll, aus welchem Geist man was tut. Ob es nun um eine Ehe geht oder eine Priesterweihe oder ganz egal was oder so, dass man sich nochmal fragt, in welchem Geist ist das geschehen? Das hat es doch immer gegeben. Also insofern ist es nicht eine totale Neuentdeckung, aber man kann sagen, dass es so oft übersehen worden ist. Das kann man schon sagen, aber was da an psychologischem Wissen da ist, über die Jahrhunderte hin, gerade bei den religiösen Lehrern, das ist ja gar keine Frage. Also ein Gesamtzustand, sagt er wieder, eine ganze Oberfläche des ganzen Bewusstseins. Warum Oberfläche? Im Bewusstseinszustand ist es nicht bloß eine Oberfläche. Ich gucke natürlich auf die Oberfläche, aber es ist nicht bloß die Oberfläche, sondern die Oberfläche von einem Gesamtzustand. Und resultiert aus der augenblicklichen Machtfeststellung der uns konstituierenden Triebe, also des eben herrschenden Triebes, sowohl als der ihm gehorchenden oder widerstrebenden. Der nächste Gedanke ist ein Zeichen davon, wie sich die gesamte Machtlage inzwischen verschoben hat. Da ist sicher was dran, denn es ist wahr, dass wir, um wirklich logisch zu folgern, das ja extra lernen müssen. Normalerweise, und das sieht man in jeder Talkshow oder bei jeder Diskussion im Bundestag, wenn der übertragen wird, dass da Assoziationen und Affekte oder so etwas Antworten auf Behauptungen sind, sodass man sich, wenn man eben Logik gelernt hat und das geübt hat, sich wundert, dass die Leute da überhaupt weiter diskutieren, anstatt zu sagen, was haben Sie da gesagt, was hat das jetzt eigentlich mit meiner Frage von eben zu tun? Nicht? Sondern der antwortet dann genauso assoziativ und so wurschtelt sich das durch. Und man kriegt ihn draus, wenn man eben so diese logische Schule durchgemacht hat am Anfang der Philosophie, weil die das nicht sehen können. Und da hat er recht, von diesem äußeren Eindruck, dass der so aussieht. Und deswegen, der nächste Fragment, der 1,62, sind nur vier Wörter, Wille, Gedankenstrich, eine falsche Verdinglichung. Und so, ja, langsam. Wieso ist das gesagt? Also Wille heißt, es genau dieses Vermögen in mir, dass ich zu diesen meinen verschiedenen Strebungen Entscheidungen treffe. Und ich gebe gern zu, dass diese Entscheidung auch wieder Motive und Strebungen in sich hat. Denn wie soll ich sonst dazu kommen, mich überhaupt zu entscheiden? Ich brauche ja, um zu handeln, einen Grund, eine Ursache. Das ist ja zuzugeben. Die Frage ist nur, ob das nicht eben tatsächlich nochmal da drin steckt, dass ich mich auch nochmal, das ist ja das, was dann Hegel macht, sagt, ich kann mich nicht bloß auf eine direkte Richtung des natürlichen Bewusstseins auf die Objekte beziehen und ich kann mich auch nicht bloß auf einen Bezug beziehen, der sich auf Objekte bezieht, sondern ich kann mich nochmal auch auf einen Bezug beziehen, der sich auf einen Bezug bezieht. Dann allerdings kommt nichts Neues mehr. Das kann ich da immer weitermachen und immer nochmal was entdecken, aber da gibt es keine neue Struktur. Sonst bleibt bei diesen Dreien und dann hat man das ja so genannt, das wäre also dann das natürliche Bewusstsein und das ist das phänomenologische Bewusstsein, also dieser Figur, der die Phänomenologie liest von Hegel und das ist das Hegelsche Wissen nochmal. Das Meisterwissen, der dann darauf hinführt. Aber es sind nur diese drei Schritte. Dann gibt es keine neue Struktur. Dann wiederholt sich's. Und so geht es hier weiter in den Texten. Na, die nächste, dass die Katze Mensch immer wieder auf ihre vier Beine, ich wollte sagen, auf ihr eines Bein Ich zurückfällt, ist nur ein Symptom seiner physiologischen Einheit, richtiger der Vereinigung, kein Grund an eine seelische Einheit zu glauben. Muss man das so sehen? Dann ist, tatsächlich gibt es da eine Vereinigung im Blick auf eine Menge von Strebungen. Das haben wir ihm ja zugestanden und das sehen wir, meine ich, auch so. Oder sonst müsste einer oder eine von ihnen protestieren. Aber das Ich nimmt nochmal Stellung dazu in der Behauptung und in der Festlegung und übernimmt das ja auch in Verantwortung. So dass deswegen ja Hegel sagen kann, es gibt das Recht des Verbrechers auf Strafe, weil er wirklich die Verantwortung hat, er ist nicht bloß Produkt seiner Strebungen. Wie die Psychologen das im Einzelnen feststellen, ist tatsächlich deren Geheimnis. Das wundere ich mich jedes Mal bei den Gerichtspsychologen, wie die wissen, wie weit einer da jetzt im Stand der zurechnungsfähig war oder nicht. Wenn er natürlich total betrunken war, weiß man es. Aber bei anderen Geschichten, wie weit das dort eigentlich läuft, woher soll man das genau wissen? Weil ich über jede Gewissenserforschung eigentlich wieder nochmal eine Gewissenserforschung machen müsste, wie ehrlich ich dabei war, wie aufrichtig und wie aufgeschlossen. Kann ja gar nicht gehen. Und deswegen ist es ja auch vernünftig zu sagen, man weiß es nicht. Dazu fällt mir immer diese berühmte Geschichte ein, da von der Jeanne d'Arc, die da während des Prozesses gefragt wird, bist du im Stand der Gnade oder nicht? Da springt schon einer der Verteidiger auf und sagt, also was fällt Ihnen ein, so eine Frage zu stellen, nicht? Und dieses Mädchen, ungebildet und ungeschult, wie es ist, gibt die richtige Antwort. Hätte die nämlich gesagt, ich bin im Stand der Gnade, hätte man gesagt, aha, die meint, sie wäre im Stand der Gnade, Hochmut, verbrennen. Hätte sie gesagt, ich bin nicht Stand der Gnade, hätte man gesagt, aha, sie sagt es ja selber, verbrennen. Und was sagt das Mädchen? Das sagt, wenn ich im Stand der Gnade bin, möge Gott mich drin erhalten. Und wenn ich nicht drin bin, bitte ich ihn von Herzen, dass er mich hineinversetze. Das ist die einzige richtige Antwort. Wir wissen nicht, wie es genau um uns steht. Wir wissen das mit so einer moralischen Gewissheit. Katholiken müssen wissen, ob sie im Stand der Gnade sind, um zur Kommunion zu gehen, oder ob sie beichten müssen vorher. Also in einer moralischen Gewissheit hat man ein Verhältnis zu sich, aber das ist niemals eine absolut durchsichtige Sicherheit. Also man kann immer nur glauben und hoffen. Wissen wir, ob wir glauben? Man hofft, dass man glaubt. Man glaubt, dass man glaubt. Deswegen diese berühmte Formel da beim Markus-Evangelium, wo Jesus sagt, dein Glaube muss dir helfen, und der Mann ruft, Herr, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Nicht? Und genauso, dass da drin steckt dann. Also es ist auch wieder gewusst, dass wir kein durchsichtiges Selbstverhältnis im Ganzen haben. Das ist schon zustimmend. Und dann gibt es Menschen, die dieser Sachverhalt eben so krank macht, dass sie wirklich in Behandlung gehen müssen, weil sie das nicht aushalten, dieses Ding, dass ich nicht weiß, wie es um mich steht, sondern das eben nur in irgendeiner Form glauben kann. Und so geht es weiter, wenn man jetzt umblättert auf der nächsten Seite, also das sind die Gedanken, die hier in dem ganzen Abschnitt in dieser Art vorkommen. Die Gedanken sind Zeichen von einem Spiel und Kampf der Affekte. Sie hängen immer mit ihren verborgenen Wurzeln zusammen. Muss ich wirklich sagen, dass diese Strebungen die Wurzeln des Gedankens sind, frage ich mich. Also es ist sicher für Teile daran, die mit da sind, aber ob da jetzt Wurzel das richtige Ausdruck ist oder ob sich das nicht einfach auch durch das, was mir begegnet, geschieht. Wenn mir eben auf einmal ein Einhorn begegnet, da brauche ich jetzt nicht auf meine Wurzeln zu gucken, als dass mich das nicht hier mächtig also erstaunen würde. Einfach so. Oder man guckt sich eben zum Beispiel die Teppiche da im Museum in Paris an, die Einhornteppiche, nicht? Und sieht die, natürlich hat das einen Haufen Assoziationen und Geschichten, die da sind, aber erstmal treten die doch auf und das andere sind doch nicht bloß meine Wurzeln. So, sondern färben das Ganze mit. Sind mit dabei, okay. Aber jetzt gleich zu behaupten, das seien die Wurzeln, ist mir wieder zu viel. Nicht? Eben. Nicht? Also so, dass man da schon gucken muss, wir sind kompliziert, das ist richtig, aber man soll es auch nicht übertreiben. Denke ich so. Wer den Wert einer Handlung nach der Absicht misst, aus der sie geschehen ist, meint dabei die bewusste Absicht. Aber es gibt bei allem Handeln viel unbewusste Absichtlichkeit, und was als Wille und Zweck in den Vordergrund tritt, ist vielfach ausdeutbar und an sich nur ein Symptom. Eine ausgesprochene, aussprechbare Absicht ist eine Ausdeutung, eine Interpretation, welche falsch sein kann. Außerdem eine willkürliche Simplifikation und Fälschung und so weiter. Kann man nur sagen, ja, und genau das gilt für den Satz, den ich eben gelesen habe. Denn das sind ja Auslegungen, sind ja, also von dort her, heißt das, dass das einfach Fälschungen sind? Sondern es ist das Herausgreifen eines der vielen Aspekte, die die Sache hat. Weswegen die Wahrheit mit Zweien beginnt. Nicht, wo einfach die verschiedenen Ansichten hineingehören. Aber man müsste nicht gleich von willkürlicher Simplifikation reden. Sondern es blickt etwa vor allen Dingen, wenn es nicht so absolut eintritt, das wäre also meine erste Antwort, die zweite Antwort, wenn das hier mit meiner willentlichen Stellungnahme dazu geschieht, ist das eben nochmal wieder eine neue Tat, womit ich das festlege. Und das ist das, was jemand tut, wenn er aus der Unbestimmtheit der Frage sich für eine Antwort entscheidet oder im konkreten Fall sich für ein Verhalten entscheidet, für eine bestimmte Zugehörigkeit zu irgendeiner einer Gruppe, dass er eine Ehe schließt, dass er sich taufen lässt oder was weiß ich immer, dass er hier also nach reiflicher Überlegung und mit all dieser Fülle von Motiven, die da drin stecken, sich jetzt in seiner Freiheit für sich entscheidet. Und das ist die alte Definition. Freiheit heißt dann Dominium actuorum suorum, dass ich Herr bin meiner Taten. In einem bestimmten Maß. Bin niemals alleine, da wirkt anderes mit, aber ich bin es so, dass ich die Verantwortung dann dafür habe, wenn ich sie habe, in dem Fall. Und da ist die Frage wiederum, was habe ich jetzt für Motive, einerseits dafür einzutreten oder das dauernd so wie hier als Verfälschung und als bloße Interpretation zu nehmen. Es ist das alles, was hier drin steckt, aber auch das hat seine Gründe und behaupte ich, ist gewissenhaft zu treffen. Also das mache ich nicht allein nach meinem Belieben, sondern das steht im Licht des kategorischen Imperativs. Das Ethos gehört hier dann mit dazu an solchen Punkten. Und davon ist hier, wir werden schon gleich sehen, er will davon schon reden, dass das hineingehört und nennt das also Redlichkeit. Das haben Sie in dem vorletzten Text auf der Seite, wo wir dann gleich dazu kommen werden. Das ist genau das, wo ich dann wieder mit ihm einig wäre. Jetzt sind wir erstmal beim nächsten Text, der heißt, dass ich, welches mit der einheitlichen Verwaltung unseres Wesens nicht eins ist, ist ja nur eine begriffliche Synthesis, also gibt es gar kein Handeln aus Egoismus. Egoismus in Anführungszeichen gesetzt. Sage ich, das sehe ich überhaupt nicht ein, das erschließt sich mir nicht. Nach dem, was wir miteinander geredet haben, heißt ja ich nicht, dass alle meine Strebungen des Ich sind, sondern das Ich nimmt Stellung zu den Strebungen. Und das Entscheidende ist für mich, dass das Gewissen keine Strebung ist, sondern ein Organ des Vernehmens, des Hörens. Deswegen im Hebräischen, wo es ja gar kein Wort gibt, heißt das hörendes Herz. Was Salomon sich wünscht von Gott am Tag der Thronbesteigung. Hörendes Herz. Vernehmen. Vernunft heißt nach Vernehmen. Es ist also nicht eine meiner Strebungen, sondern es ist genau der Pfeil, der mich trifft. Und wo ich ja dann diese Freiheit terminologisch für mich unterscheide als Entscheidungsfreiheit von der Wahlfreiheit. Wahlfreiheit nenne ich das, wo die Strebungen von mir ausgehen und ich mich für eins entscheide. Entscheidungsfreiheit heißt, mich trifft ein Anspruch und ich antworte. Und zwar gibt es hier nur den Antwort Ja oder Nein. Mit einem richtigen Ja und vielen falschen Nein, die hier eintritt. Und diese Entscheidung zu treffen, das heißt ich. Das ist eben die Tat des Ich, des freien Ich. Da ist das keine einheitliche Verwaltung, deswegen, sonst ist der Versuch, tatsächlich ist der Versuch von diesem Punkt, manche sagen Herz des Herzens. Goethe nimmt das dann wieder auf von den griechischen Dichtern her. Herz des Herzens, also die Person Mitte, könnte man so sagen. Das ist ein Punkt und von dem her wird entschieden und gehandelt. Das hat dann auch der Versuch zu einer Ganzheit, sich zusammenzunehmen, wir sagen konzentrieren oder sammeln, wo das ja im Wort drin steckt. Wir haben eine Menge von Strebungen und Ablenkungen und so, die dort hineingehören, Zerstreuungen nennt man das und Ablenkungen. Und da gibt es ja verschiedenste Übungen, vor allen Dingen ja ist das ja im Buddhismus sehr wichtig und im Stichwort Achtsamkeit dann hier zu sagen, ich muss das, was da so dazwischen kommt, muss ich einfach laufen lassen. So, das haben die religiösen Lehrer, wenn man da erstmal anfängt, hinter jeder Zerstreuung herzurennen und die empört wegzuschaffen, dann kommt man überhaupt zu nichts. Sondern das muss man einfach so laufen lassen und muss selber unabgelenkt, das ist der Punkt, darauf hingucken. Das ist das hebräische Tamtamim im Unterschied zum Teleios im Griechischen. Im Griechischen heißt Ganzheit, dass nichts fehlt. Der Kreis, die Kugel. Im Hebräischen heißt Ganzheit, dass ich nicht abgelenkt bin. Buber übersetzt das an einer Stelle, wie lange will noch euer Geist auf zwei Zweigen hüpfen? So wie ein Eichhörnchen oder so. Man muss sich also sammeln auf eine Wirklichkeit hin. Und dann sagt der Buber, das tut das Wort du. Du heißt, ich sammle alles auf diesen Punkt. Gucke nicht rechts, gucke nicht links. Deswegen hatten wir gestern da beim Balthasar diesen Gedanken, dass der Liebende vieles einfach nicht wissen will, weil er eben gesammelt ist auf das Gegenüber und deswegen nicht sich zugleich mit allen möglichen anderen noch befasst. Und diese Form von Einswerden dann, die ist, hat tatsächlich was zu tun mit einer einheitlichen Verwaltung, dass ich mich hier zusammennehme, sagt man auch, nimm dich zusammen, ne? Dass er wohl drin steckt, werde ein Jemand. Und nicht wie da bei dem Besessenen, wo die Stimmen daraus sagen, wir heißen Legion, denn wir sind viele. Und wie das dann mit dem Menschen ist, ist natürlich die andere Sache. Es gibt ja dann auch so diese Rede, dass wir eigentlich nur Zwiebeln sind. Schale um Schale abziehen und was übrig bleibt, ist zum Heulen. Nicht? Das ist also nochmal die Frage. Löst sich da alles auf oder gibt es einen Personenkern, gibt es das Herz des Herzens?
Auf der Ebene der Strebungen hat er recht.
Also so ist es, so meine ich.
Tatsächlich gibt es in dem Sinn keinen Egoismus, was ja erstmal erstaunlich ist, aber ja. Das stimmt, weil es ja das Ego gar nicht
so ist es. Genau so.
Insofern ist es so verstanden,
da hat er völlig recht. Ganz klar. Ne? Was er eben leider nicht in derselben Deutlichkeit sagt, ist diese wirkliche Forderung nach dem Ich angesichts dieser Strebung. Das ist wirklich ein schöner Gedanke, nicht? Dass es eigentlich da kein Egoismus ist, das ist wahr. Ich habe sowieso gehört dazu einer der Dinge, wo ich immer eintrete dafür, dass das Böse eigentlich nicht eigentlich egoistisch ist, sondern dass das auch selbstlos sein kann. Das drückt sich schon einfach darin aus, in dieser berühmten Formel, es geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Also es geht einem nicht bloß um die Lust oder um das Gutgehen, sondern der andere soll ins Unrecht gesetzt werden. Das ist der Punkt. Und wenn schon das Böse selbstlos ist, dann behaupte ich, das ist recht für die Liebe. Weil die Leute sagen, nein, Lieben heißt eigentlich, ich will da was für mich haben oder so. Eros bloß, sage ich, nein. Wenn schon der Bösewicht auf der Spitze selbstlos ist, dann hoffe ich doch, dass das erst recht für den Liebenden gilt. Und da kann man nicht sagen, nein, nein, das ist ja alles bloß also Glücksstreben oder sowas dahin. Nicht? Das würde nämlich auch hineingehören. Insofern ist das wirklich ein schöner Gedanke. Er hat übrigens Egoismus, für die, die den Text nicht haben, ist in Anführungszeichen gesetzt an der Stelle. Dass er sagt, also es gibt kein Handeln aus Egoismus und macht da Anführungszeichen. Um von dort her dann die nächste Folgerung, klar, derselbe Text erlaubt unzählige Auslegungen. Es gibt keine, Anführungszeichen, richtige Auslegung. Da kann man wieder diskutieren, ich würde das nicht so formulieren. Wie hat er jetzt wieder geheißen? Kraft, Werner Kraft, ein Wiener Jude, der es geschafft hat, vor den Nationalsozialisten nach Palästina noch auszureisen. Und einer der wichtigen Literaturwissenschaftler ist ja zwei Bücher über Karl Kraus geschrieben und andere Sachen zu Goethe und so Deutungen von Sachen. Ich glaube, Werner, meine ich, heißt er mit Vorname. Der hat in einem Roman, sagt er, Leute, die sagen, es gibt keine Wahrheit, die darf man höflich darauf hinweisen, dass es die Lüge gibt. Und die Lüge setzt die Wahrheit voraus. Das finde ich einen schönen Satz. Und das würde ich auch hier diesem Satz entgegenhalten. Also ich kann sagen, es gibt keine richtige Auslegung in einem ersten Sinn, aber er wird doch zugeben, dass es falsche Auslegungen gibt. Und wenn er das zugibt, muss er zugeben, dass es richtige gibt. Wenn er jetzt richtig in Anführungszeichen setzt, dann kann ich den Satz nur so lesen und dann würde ich zustimmen. Es kann man nicht in jedem Fall behaupten, es gibt nur eine einzige richtige Auslegung. Sondern es gibt mehrere richtige Auslegungen, je aus welcher Perspektive ich angehe oder mit Gadamer gesagt, ich verstehe einen Satz erst dann, wenn ich verstehe, auf welche Frage er antwortet. Das hat man so in den Sprachhandlungen ja durchgeführt. Jemand ruft Feuer und was kann das heißen? Das kann heißen, löscht oder kommt oder helft oder dies oder jenes. Das muss man gucken aus dem Zusammenhang, nicht? Also ich verstehe einen Satz, wenn ich sehe, auf welche Frage er antwortet. Da kommt man sicher an eine richtigere und an ein weniger richtigere. Ich würde richtig dann übersetzen mit zutreffend. Und zutreffend ist ja, sind ja auch Sätze, die ich noch nicht mal wahr nenne. Wenn Sie sich erinnern, wenn ich gesagt habe, der Satz, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung, den Satz nenne ich zutreffend, aber nicht wahr, weil er den Menschen nicht nach seinem eigentlichen Wesen beschreibt. Das würde ich ihm wieder zugeben. Ich kann viele zutreffende Sätze über einen Sachverhalt, über einen Menschen machen, die aber nicht wahr sind in dem Sinn, dass sie ihm nicht gerecht wären. Das gilt ja bis dorthin, wenn ich mit den Insinuationen anfange, mit dem, da kommt ja mal mein Beispiel da mit dem Mann, der da seine Frau noch nicht geschlagen hat im laufenden Jahr oder so, nicht? Wo man sagen muss, das ist ein Satz, wo man nichts gegen machen kann, der aber eine unverschämte Insinuation ist. Sogenannte Halbwahrheiten, nicht? Die dahin gehören. Also es gibt unzählige Auslegungen, ja, und es gibt keine richtige Auslegung, nein. Denn es gibt falsche, also gibt es auch richtige. Und unter den richtigen muss man jetzt gucken, welche sind wahr. Und überhaupt, es gibt dann noch mehrere wahre, die also schon etwas Wesentliches treffen, aber die sich durchaus ergänzen können, dass es dann mehrere Wahrheiten gibt, die sich ergänzen, eben aus den verschiedenen Aspekten. Und das macht ja auch jemand, der eine Biografie über irgendwen schreibt, der redet mit den Angehörigen, der redet mit den Leuten und kriegt einfach verschiedene Perspektiven auf diesen Menschen hin und kann, wird auch Missverständnisse aufdecken und die behandeln. Aber er wird eben auch sagen, nein, der Mensch hat eben verschiedene Seiten. Wer bin ich gegenüber meiner Frau, gegenüber meinem Vater, gegenüber meiner Mutter? Wer bin ich gegenüber meinem Sohn, meiner Tochter, Geschwistern oder so etwas? Da ist ja schon der Punkt, dass man schon da gar nicht auf einen Punkt einfach kommt. Wo dann Musil dann von sagt, es gibt eben 9 Charaktere und dann gibt es nochmal den 10., der eigentliche ist, den kennen wir aber nicht. Ob es nun gerade 9 sein müssen, das ist jetzt wieder wurscht mit den Zahlen. Ne? So, und vor diesem Hintergrund kommt nun einer seiner bekanntesten Texte, würde ich sagen, also dieser Grundgedanke. Diese letzte Tugend, unsere Tugend, heißt Redlichkeit. In allen übrigen Stücken sind wir nur die Erben und vielleicht die Verschwender von Tugenden, die nicht von uns gesammelt und gehäuft wurden. Unsere Tugend ist die Redlichkeit. Und er sagt, die haben wir eben gelernt, sagte, die verdanken wir auch zu einem großen Teil im Christentum, sagt er an anderen Stellen. Also diese Redlichkeit, in der wir eben zugeben, dass wir eben nicht ganz frei sind, dass da alles, was wir bisher schon miteinander heute beredet haben, dass das seine Wahrheit hat, mit der Vielheit der Strebungen und mit der Undurchsichtigkeit letzter Motive und alles das, dass wir das redlicherweise zugeben, ohne uns dazu sehr zu erheben in irgendwas hin. Das war so sein Grundgedanke, dass wir das zugeben müssen. In der alten Sprache hat das geheißen, dass wir Sünder sind und uns nicht bekannt oder so. Und das dann nochmal auftaucht. Sie melden sich ja und mischen sich ein, wenn da was ist. Sonst meine ich, sei das eigentlich klar. Bitte. Ja, ich muss sagen, das habe ich jetzt, weiß ich nicht, gucke ich mal nach, wo das herkommt. Nicht? Gemeint ist ja tatsächlich rechtlich, nicht? Aber man sagt redlich und jetzt hat es gar keinen Sinn, da zu spekulieren, ob das tatsächlich was mit Reden zu tun hat oder mit Rede und Antwort stehen. Ich vermute schon, dass es dorthin gehört. Aber an sich heißt es, dass ich also mich angemessen verhalte. Ich würde es mit wahrhaftig übersetzen wieder. Und mir fällt ein, dass dann Anselm von Canterbury, der spricht von Rectus und sieht richtig und nimmt das sowohl für das theoretische wie für das praktische Verhalten. Und das würde man dann eigentlich damit übersetzen, entweder mit richtig oder mit redlich, dass das gemeint ist. Also angemessen, stimmig, Das würde das heißen, dass ich mir da nichts vormache. Die geistliche Tradition nennt das sogar Demut. Das ist, und sagen, also Demut heißt, dass ich mich als der erkenne, der ich bin. Das steckt im Wort nicht drin. Das ist das Problem. Also demütig heißt im Lateinischen humilis, das heißt humus näher am Boden. Also das ist das Land, was ganz am Meer ist, die geringste Höhe über dem Wasserspiegel. Und im Griechischen heißt es tapainos, das heißt auch niedrig. Demut, das sind also keine schönen Benennungen. Das deutsche Wort heißt entschlossen, also Mord ist eben der Thymos, die Grundhaltung, zum Dienen. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Nur kommt da nicht das raus, das reicht, ist dann wieder mehr drin, als ist. Aber bei anderen Leuten, bei der Simone Weil, die sagt, Demut heißt, sich erkennen als der, der man ist. Also sich über sich keine Illusionen zu machen, sondern sich zu sehen mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen, mit dem, wo man aufpassen muss und was man an sich tun kann, das nennt sie Demut. Und sagt, das ist am deutlichsten im Erkennen, da will ich ja nicht erkennen, was ich gern möchte, sondern ich will erkennen, was ist. Das heißt, ich unterwerfe mich der Wirklichkeit, die dort drin steckt. Da ist von Dienen noch nicht die Rede. Insofern ist das deutsche Wort reicher, nochmal darüber hinaus, aber das wäre so die Grundbestimmung. Bei Pieper, der sagt das sogar dann nochmal für Sapiens. Sapiens, die Italiener waren ja immer schon Feinschmecker, nicht? Also Sapiens heißt, dass mir die Dinge so schmecken, wie sie sind. Das ist damit gemeint, von sapere schmecken. Und dann gibt es ja diesen berühmten Satz dann bei Kierkegaard, dass er sagt, ich bin eben jemand, so wie wenn man von einem Schiffbruch in einem Land ankommt und steckt dann den Finger in die Erde und riecht dran, und wie das schmeckt, um das zu wissen, sagt er, ich stecke meinen Finger ins Dasein und es schmeckt nach nichts. Da meint er nicht sich damit, sondern die Figur, die er dort aufführt, wo er das so entwirft. Also die Frage ist, wonach schmecken mir die Dinge? Wonach schmeckt mir mein Dasein oder so etwas? Und er sagte, an sich müsste es eben, Redlichkeit würde heißen, dass es mir so schmeckt, wie es ist. Während der Kranke sein Geschmackssinn dann durcheinander ist und der schmeckt was anderes, als es ist. Das ist so der Vergleich, der dann da gemacht wird. Und das ist das, was im Sapiens drin steckt. Und das kommt öfter bei Pieper vor, in der Form. Also, dass wir die Dinge so wahrnehmen, wie sie sind. Und uns selbst, unser Leben im Guten wie im Nicht-so-Guten. Das ist alles.
Beim Geschmack ja immer noch das Doppeldeutige. Das ist Geschmackssache.
Ja, jetzt kommt das genau hinein. Was ist das? Und das heißt ja eben dann wieder schon, dass ich jetzt an etwas dann jetzt Geschmack finde. Und da würde jetzt der Biber sagen, bei Sapiens geht es hier erstmal darum, nicht um meine Privatschmeckerei, sondern wie hat das Ding zu schmecken? So müsste man sagen.
Oder dass man sagt, einerseits der Geschmack und andererseits meine Stellungnahme.
So ist es.
Schmeckt's dir oder schmeckt's
ja,
dir
so ist es. Nicht? Genau so, da kommt es hinein. Kann ich das annehmen oder nicht? Das wäre genau die Unterschiede. Und weil das ja immer, das ist das Heideggersche Alles wieder, eben bestimmt ist vom Subjekt mit. So dass auch das tatsächlich für sich schon, könnte man schon sagen, da müsste man kein Nietzscheaner sein, um auch am Pieper nochmal zu fragen, was heißt das jetzt, dass die Dinge mir so schmecken, wie sie sind. Was heißt das? Je nachdem, wer jetzt da schmeckt, nicht? Das kann eben verschieden sein. Welches Wesen da was schmeckt oder so. Da wir ja gesagt haben, jede Erfahrung, mit Schäffler gesagt, ist eine dialogische Erfahrung, ist immer ein Gespräch und jedes Gespräch bestimmt beide. So dass das von dort her schon anders aussieht. Und das wäre wieder Sache der Chemie zu zeigen. Wie komme ich zum Schmecken? Welche Stoffe reagieren da wie aufeinander? Sodass das eben sauer oder süß wahrgenommen wird oder süß-sauer oder so. Was ja nochmal auch dann aus dieser Vermischung hinauskommt. Kann man sagen, die Dinge schmecken an sich so? Oder muss man sagen, nein, sie schmecken dem Wesen so und dem Wesen so? Das ist ja, würde ja noch hineingehören. Das ist ein Begegnen zweier. Und es ist eben entweder ein glückendes Gespräch oder nicht, oder ein überraschendes oder wie auch immer.
Ja? Mich passiert es nur so, dass ich von Redlichkeit gesprochen habe, nicht von der Ehrlichkeit. Und vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass Sie sagen, ja, guck mal, der Wahrheit die Ehre geben, das heißt, die Ehrlichkeit nach außen gerichtet ist und die Redlichkeit mehr in mich selber hinein. Ich weiß, auf wie ich selber schmecke. Sozusagen.
So könnte man sagen, ja.
Deswegen finde ich es so interessant, dass ich die Ehrlichkeit, ich benutze sonst mal Ehrlichkeit, Redlichkeit benutze ich persönlich nie, deswegen hat mich das jetzt fasziniert, woher dann die Redlichkeit
ist. Ach so.
Vielleicht wird dann nach außen und nach innen gerichtet.
Also für mich gehört bei der Redlichkeit das dazu, was bei der Ehrlichkeit fehlt. Also Ehrlichkeit sagt, dass ich eben wirklich so sage, wie es ist oder dass ich das so stehe. Also während bei Redlichkeit steckt für mich drin, dass ich dem anderen auch gerecht werde, also dass ich meine Pflicht erfülle oder so. Das sehe ich mit bei Redlichkeit, das, was eben sonst in der Bibel das die Gerechtigkeit heißt. Also das heißt, Josef war ein rechtlicher Mann, ein redlicher Mann. Der will seine Verlobte dann nicht in Gerede bringen, sondern sagt, das machen wir im Stillschweigen oder so etwas. Also da würde sich mir am ehesten, da würde ehrlich mir nicht reichen, weil das Tun nicht gehört. Während das gehört für mich bei Redlichkeit dazu. Also da steckt einerseits diese Ehrlichkeit drin, er sieht, so ist es und das stelle ich fest und jetzt will er aber dem anderen nicht wehtun und will sagen, ich muss nicht mehr tun, was wirklich getan werden muss. Ich bin hier redlich und sage dann, gut, wir machen das zwischen uns aus, und aber sonst nicht, es wird keine Steinigung und nichts oder so.
Also die Übersetzung war auch entsprechend den Regeln einer Gemeinschaft gerecht und aufrichtig zu sein. Mhm. So habe ich es gerade gefunden. Und Übereinstimmung von Rede einer Person und dem, was sie tut, also
ja.
Reden zu seinem Wort stehen.
So ist es. Also ich meine auch, also dass das über die Ehrlichkeit hinzukommt, dieses eigene Handeln. Ja, nicht. Also wenn man da von gestern, würde man sagen, mit Balthasar ist es die, sowohl die, die das Erkennen und die Poesis, also die Theoria und die Poesis, die ja beide zusammengehören bei Redlichkeit. Mhm. Das eigentlich wäre. Trotzdem werde ich natürlich zu Hause, wenn ich da ankomme, wir werden ja sehen, wann, dass ich da dann erstmal gleich mich stürze auf den Etymologie-Duden und mal gucken, wo Redlichkeit, wo redlich herkommt. Also, dann kommt ja so kommt unten schon ein Beispiel für das, sagt er, die Welt als Wille und Vorstellung, nicht, der berühmte schopenhauerische Buchtitel, ins Enge und Persönliche, ins Schopenhauersche zurückübersetzt, die Welt als Geschlechtstrieb und Beschaulichkeit. Diese beiden Dinge nochmal wieder zusammen, also die Theoria und dann Trieb und als der stärkste Trieb der Geschlechtstrieb. Das ist das, was er da anführt an der Stelle. Das steckt eigentlich dahinter. Dass man sagt, was sind da für Motive? Und dann eben, wie bei Freud auch sagt, eigentlich sind es sexuelle Triebe, die bestimmend sind. Das war ja das Bürgertum Erschreckende, was dann der Freud da als die eigentliche Basis angesetzt hatte. Bei ihm geht es dann so weiter, dass hier, da hat der Autor ja mit Strichen nur so einen Satz für sich herausgenommen, dies ist das Problem der Rasse, wie ich es verstehe, denn an dem plumpen Geschwätz von Arisch, und dann macht er nur drei Gedankenstriche. Da steht er jetzt schon im Streit mit seinem Schwager, der eben ja ein etwas plumper Antisemit war, den seine Schwester da eben aufgetan hatte. Und wo dann diese negativen Aussagen vorkommen, auf die sich dann die Verteidiger Nietzsches gegenüber seiner Indienstnahme durch den Nationalsozialismus ihn verteidigen. Da gibt es eine ganze Reihe von Sätzen dieser Art, dass er sich davon unterscheidet. Dann mittendrin so eine Zeile, verblüffend, schön, dass er die aufgenommen hat, Mozart, die Blume des deutschen Rokoko. Er schreibt Rokoko mit 2K, Barocco mit 2K. Nicht Barock, CK und ohne O, sondern 2K und dann ein O. Mozart, die Blume des deutschen Barocco.
Zum Schluss.
Ja.
Er war schon ein bisschen weiter.
Ja, eben, nicht? Finde ich auch. Ja, was sagen Sie zu dem Satz?
Ja, Was soll das eigentlich?
Ja.
Ja, es hat schon was, weil natürlich das Barock, also wenn man sich vom Bach her und so kommt und ja. Die Blume sozusagen.
Ja. Ist das Letzte dann oder so? Ja.
Das Neue, also die Schönheit ja. Nochmal, die ja. Freiheit für Schönheit. Unabhängig von der Strenge, von dem. Das hat schon was, ja. Und ja. Dann auch dieses Wortspiel mit Barock und Rokoko natürlich.
Ja, ja. Das steckt da schon drin, ja, ja.
Das hat ihm schon gefallen, denke
ich. Ja, eben. Ob ja, ja.
Er das letztlich erklärt haben wollte,
ja,
weiß
eben.
Ich gar nicht. Aber
so ist es.
Das wollte er.
Ne, meine ich doch schon, ne? Das steckt schon drin, ja. Ja. Und jetzt kommt ein etwas merkwürdiger Text, dass der sichtbar wird. Es ist schwer verstanden zu werden. Schon für den guten Willen zu einiger Feinheit der Interpretation soll man von Herzen dankbar sein. An guten Tagen verlangt man gar nicht mehr Interpretation. Man soll seinen Freunden einen reichlichen Spielraum zum Missverständnis zugestehen. Es dünkt mich besser, missverstanden als unverstanden zu werden. Es ist etwas Beleidigendes darin, verstanden zu werden. Verstanden zu werden? Ihr wisst doch, was das heißt. Comprendre, c'est égaler. Es schmeichelt mehr, missverstanden zu sein als unverstanden. Gegen das Unverständliche bleibt man kalt und Kälte beleidigt. Ja. Also erstmal dieser Gedanke, dass es also schwer ist, verstanden zu werden, das kann man ja für sich schon doppelt lesen. Also erstmal, weil er so kompliziert oder so tief oder so hoch ist im Denken, ist es schwer, verstanden zu werden. Dann heißt es, schwer ist es, dass man ihn überhaupt versteht. Die andere Bedeutung, die ja in dem ganzen Absatz drin steckt, ist, dass es für den, der verstanden wird, schwer ist, wenn er verstanden wird. Er meint, dass er dann eben comprendre, c'est égaler, dann würde er schon auf eine gleiche Ebene, wie er meint, herabgeholt, während er an sich da in einzigartiger Höhe steht, weil eben so, wie er es denkt, nur er es denken kann. Und das wird dann weggenommen und man wird in gewisser Weise enteignet in ins Gewöhnliche, ins Gemeinsame hinein. Das will er nicht. Das ist ein Gedanke, der da drin steckt. Ich meine diese beiden. Also es ist schwer, verstanden zu werden, erstmal, weil es eben schwierig ist oder weil es auch jeder Einzelne für sich ist. Das, was man später dann Individuum ineffabile nennt. Es ist also nicht möglich, jemanden ganz auszusprechen. Wenn ich da jetzt auf den Akzent auf Verstand lege, im Unterschied zur Vernunft, wird es nochmal klar, nicht? Dass ich dann auf einer Ebene bin, wo verstanden werden dann heißt, ausgerechnet werden oder so. Wenn ich also nicht bloß verstanden werde in dem, was ich sage, sondern wenn ich auch verstanden werde in der Frage, warum ich sage, was ich sage und wozu ich sage, was ich sage. Das heißt, bei Kierkegaard heißt das so, es ist eines zu verstehen, was man sagt. Es ist ein anderes, sich zu verstehen in dem, was man sagt. Ich glaube, dass er ein bisschen darauf hinaus will, an der Stelle. Also das eine ist das, soll ich sagen, platte Verstehen, das Sachliche. Ich nehme also den Satz auf und kann ihn buchstäblich und wenn ich Sprachkompetenz habe, auch Bildsprache, die da benutzt wird, also das Begreifen nicht befingern heißt zum Beispiel, nicht? Dass ich das verstehe, das ist also eine Sachkompetenz, die vorliegt. Die hat schon für sich Probleme, eine Sprache zu lernen, wenn dann beim Letztern steht, man muss die Fremdsprache lernen, um das Schweigen des anderen zu verstehen zum Beispiel. Die Beredsamkeit, die Anspielungen, die Auslassungen, die zu verstehen, das ist ja schon nochmal eine neue Schwierigkeit, die hineinkommt. Also das wäre diese objektive Ebene, die in sich schon schwer ist, das zu klären, ganz objektiv. Also ist es zu verstehen, schon was gesagt wird, ist schon nicht einfach. Deswegen gibt es ja die Streitereien um die Auslegung von Sätzen. Das haben wir gehabt im Text vorher, unzählige Auslegungen. wie weit stimmt erstmal schon das Gesagte? Dann kommt das zweite, schwierigere, wozu oder woher kommt jemand dazu, das zu sagen? Also dieses, steckt ja beides drin, wenn er sagt, sich zu verstehen in dem, was man sagt. Was sind meine Motive, was sind eigentlich meine Absichten, wenn einer sagt, ich liebe dich, was meint er damit? Will er verspeisen oder will er gut sein? Ich bin dir gut oder will er sagen, ich will dich verspeisen? Das ist ja eine Frage, was da jetzt gemeint ist oder wie ist die Gemengelage dieser beiden Bedeutungen? So müsste man ja auch nochmal formulieren und nicht erst in Nietzsches Sinn. Also, dass das in sich schon also nicht so einfach ist, dass man Interpretation bezieht sich dann eben, kommt mir vor hier, weniger auf das Gesagte, sondern auf die Motive des Gesagten. Eben auf diese Sache, wie nimmt der andere mich darin auf, wenn ich das sage? Warum sagt er das? Und das ist ja heute die Methode, dass wenn man mit einem Satz nicht einverstanden ist, dass man nicht sagt, der ist falsch oder so, sondern man sagt, das sagst du ja so, weil du eben zu dieser Gruppe von Menschen gehörst oder diese Sachen gemacht hast. Das heißt, anstatt zu hören, was der andere sagt und darauf einzugehen, bin ich dabei, ihn zu analysieren und das natürlich noch in seiner Gegenwart oder so. Nicht? Und man sieht das manchmal einfach schon an den Augen des Gegenübers, dass der eigentlich jetzt schon dabei ist, nicht also die Antwort zu geben, sondern den Sprechenden zu analysieren und sagen, ja, so musste er reden als uralter zölibatärer Kardinal oder als junge Alleinerziehende oder wie auch immer, dass hier also jetzt nicht geguckt wird, was gesagt wird und Recht des Gesagten, sondern wo gleich gesagt wird, was äußert er hier? Ich habe das in meiner Sprache genannt, ich nehme das Symbol des anderen nur als Symptom. Symbol würde für mich heißen, im Sinn von diesem berühmten Wort da von Rana, Realsymbol, die Wirklichkeit von etwas im anderen, sondern Symptom heißt ein Zeichen, das nicht auf die Wahrheit geht, sondern etwas über den Zustand des anderen sagt. So wie die Quecksilbersäule im Thermometer oder die Farbe eines glühenden Eisenstücks, dass ich weiß, wie heiß das ist. Dass ich also nicht das wahrnehme und aufnehme als Aussage, was der andere sagt, sondern dass ich nur aufnehme, was das, was er sagt, über ihn sagt.
Wobei das auch nochmal zwei Facetten hat. Also wenn jemand sagt, ich liebe dich, wie das die zwei Facetten hat, will jetzt verspeisen oder will er gut ist, ist ja auch der Blick auf den anderen. Die Frage, wer ist der andere eigentlich, steckt natürlich schon in jeder Aussage.
So ist es.
Positiv sein, dass ich mich frage, wer ist das jetzt, der sagt, ich liebe dich?
So ist es.
Da hat man jetzt zwei Aspekte.
Ja.
Das eine ist das Psychologische, nach dem Motto, sagt das jetzt, weil er irgendwie zu wenig gefrühstückt hat oder was. Oder tatsächlich das Interesse nach dem Wesen oder nach.
Genauso. Das ist doch eine legitime Frage, ja, natürlich.
Also, letzten Endes ist es ja toll, wenn die Frage erscheint, wer ist der andere in dieser.
So ist es. So ist es. Ja, genau so. Und deswegen ist es schon kompliziert und reich. Und an sich.
Und deswegen wäre es auch verständlich, wenn er sich dann aufregt, wenn er sagt, hey, da sagt jemand, ich habe jemand verstanden. Dann hat er nämlich diese Frage in dem Sinn nicht
aufgenommen.
Dann hat er es psychologisierend gemacht.
So ist es, genauso.
Im Sinne von, wer ist das?
Die auch nochmal hingehört, genauso. An sich will man ja eben verstanden werden als der man ist.
Ja.
Und nicht bloß in dem, was ich sage.
Und genau. Weiß dann letzten Endes.
So ist es. Es bleibt immer im, ganz trifft es eben nicht, es ist annähernd. Und dann sagt er also, man soll seinen Freunden einen reichlichen Spielraum zum Missverständnis zugestehen. Weil tatsächlich, können wir gar nicht anders machen, wir machen uns ein Bild und das machen wir von uns her erstmal, was wir damit meinen würden, wenn wir sowas so sagen würden. Oder so, nicht? Und das ist ja verschieden. Und wieder fällt mir dazu natürlich der Louis ein, wenn der Oberteufel dem Unterteufel schreibt, nachdem sich da der Klient, den er da einfangen soll, verlobt hat, wo er sagt, eigentlich ist es schon schwer, den jetzt noch zu kriegen, weil jetzt ist er eigentlich schon auf dem Weg zum Himmel, aber du kannst versuchen, die beiden sollen sich über Selbstlosigkeit unterhalten. Und dann versteht eine Frau unter Selbstlosigkeit sich um den anderen kümmern, ein Mann versteht unter Selbstlosigkeit dem anderen keine Mühe machen und mühelos hält dann jeder den anderen für selbstsüchtig. Das habe ich schon öfter gesagt, das sollte man mal in einer Party machen, so abends. Das ist eine interessante Unterhaltung, die dann daraus kommt. Nicht? Wenn man das wirklich untersucht, was heißt jetzt nun selbstlos zum Beispiel? Und man geht erstmal von sich aus in der Beurteilung anderer und muss das also dazu lernen, dass man es anders sehen muss und nehmen muss jeweils. Also drum, also ein Spielraum zum Missverständnis. Und dann, es dünkt mich besser, missverstanden als unverstanden zu werden. Ich finde es hier, muss ich gestehen, schwierig zwischen beiden den Unterschied eigentlich festzumachen. Weil ein Missverstehen heißt ja doch eigentlich in ihm nicht verstehen.
Ich glaube, da bricht die Beziehung ab bei unverstanden.
Dass er so weit geht er weiter, dass er wirklich sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst. Während wenn er sich einen Reim drauf macht, und es ist der falsche Reim, dann ist es eben missverstanden. Aber wenn der sagt, also damit kann ich nun gar nichts anfangen, dass er das dann unverstanden nennt, obwohl ich das selber auch nochmal Missverständnis nennen würde. Aber das ist die einzige Form, wie man das versuchen kann, auseinanderzuhalten. Sehe ich auch so, ja, wie Sie sagen. Also er sagt, dieses Unverstanden, damit kann ich gar nichts anfangen. Wie man sagt, mit dir kann ich nicht mehr reden, darauf läuft es dann eigentlich hinaus. Man bricht also die Kommunikation ab. Und das sagt er dann auch. Er sagt dann, unverstanden zu werden ist etwas Beleidigendes, was dann, das sagt er hier noch nicht. Und unten sagt er dann, eben Unverständnis macht kalt. Sagt er, das ist der Punkt. Nicht? Unverständnis macht kalt, das heißt, ich breche ab. Und das ist dann tatsächlich etwas Beleidigendes, weil man dann sagt, man kann mit dir nicht reden. So sagen ja die Leute nicht, ich kann nicht mit dir reden, sondern man sagt dann, man kann mit dir nicht reden, heißt dann die Formel auch. Nicht? Weil sich das gleich nochmal so dann generalisiert. Dabei, derjenige, der das sagt, der sagt, das liegt nicht an meinem Mängeln, sondern das liegt an dir. Und deswegen muss man hier sagen, man kann mit dir nicht reden.
Unverstanden ist mehr Richtung Einsamkeit.
So ist es. Darauf läuft es dann hinaus. Und das sagt er eben hier. Und das war ja sein Punkt, wirklich diese höllische Einsamkeit, dass er dann also wenigstens da seinen jünger Gast hatte, nicht? Den Peter Gast, wie er nannte, gegenüber den anderen. Das ist genau der Punkt. Das wirklich Verstehen im Ganzen, das ist schon wahr, dass das dann auf Egale hinausläuft. Deswegen betone ich ja eigentlich immer bei dem Punkt, dass zu einem Verstehen und Begreifen gehört, die Grenzen des eigenen Begreifens wissen. Also wirklich etwas erkennen heißt auch immer darum wissen, was man da nicht weiß. Mit Hämmerle gesagt, die sich selbst helle Unangemessenheit an das zu Denkende. Dass das drinsteckt, dass ich wissen muss, ich kann dem anderen nicht ganz gerecht werden, ich kann ihn nicht wirklich ganz verstehen, denn ich bin nicht er. Ich müsste in dessen Schuhen stehen oder so etwas, um das verstehen zu können. Vorher hat man gesagt, man muss einen Eimer Salz miteinander gegessen haben oder so. Also, dass man das wirklich so im Ganzen erlebt haben kann, um das nachvollziehen zu können, was dort geschieht. Sodass also zum Begreifen tatsächlich gehört, Begreifen heißt eben, es wirklich ganz zu umfassen, es in der Tasche zu haben. Und das eben geht nicht. Sondern ich kann mich nur annähern und kann von einer Seite her, von meiner Seite aus hinschauen, kann das durch andere noch erweitern, aber es wird niemals einen umfassenden Blick geben. From nowhere, sagt dann so die moderne analytische Philosophie, nicht? Sagt, das ist die göttliche Allmacht, er hat nicht eine Perspektive, sondern er guckt von allen Seiten drauf. Bitte?
Ich denke, das Verbindende zwischen dem Verstehen und dem, also dem Unverstehen, ist in beiden Fällen das Interesse abhängig.
So ist, ja.
Das ist, glaube ich, so Nietzsche, ja. Beides.
Ja, ja. Eben, beim anderen bleibt das Interesse, aber eben falsch und das muss man versuchen zu korrigieren. Und im anderen Fall ist eben Schluss. Der Abbruch eben der Kommunikation. Und drum schmeichelt es mehr, missverstanden zu sein, als unverstanden. Weil eben der andere sich doch Mühe gemacht hat, was zu verstehen. Und wo ja dann... Es gibt kein absolutes Missverstehen, So ein Missverstehen ist, kommt ja nur durch eine falsche Gewichtverteilung des Gesehenen zustande. Eine Akzentuierung.
Das heißt auch, dass beim Verstehen ist ja auch abhängig. Also deswegen meine ich, das ist interessant, dass also für Nietzsche das Verstehen versteht, sozusagen durch bei beiden das Interesse.
Ja.
Ist ja abgehakt, okay.
Ja, ja. Das Schöne ist ja, das Verstehen ja tatsächlich, das macht der Heidegger, erinnert er ja dran, dass es Verstehen nicht bloß theoretisch gibt, sondern es gibt, ich verstehe mich darauf, etwas zu tun. Also dann heißt Verstehen sogar können. Das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, der hineingehört, wieder eine Zusammenschau von eben Wahrnehmung und Poesis. An der Stelle. Ich verstehe etwas und ich verstehe mich darauf. Auf etwas. Ich verstehe das, damit umzugehen. Das haben wir auch verstehen. Und da heißt es dann eben ein Können. Das ist ein wichtiger Begriff, der da noch hineinkommt, dann, wenn ich es so sage. Und beim Unverstand bleibt deswegen die Frage bestehen. Das ist ja immer die Frage, wenn man was nicht versteht. Bin ich zu dumm oder ist es wirklich falsch beim anderen? Weil man eigentlich nur Richtiges verstehen kann. Das war mein Problem bei meiner Hegelarbeit. Ich gesagt, ich kann doch nicht gescheiter sein als Hegel. Also ich bin dann zu der Lösung gekommen, man muss dümmer sein können als er. Und das ist nicht so schwer. Und dass man dann wirklich irgendwo erkennt, ist es falsch. Also man versucht es nachzudenken und merkt, man kommt hier, das geht nicht. Und dann stehe ich vor der Frage, habe ich es jetzt nicht begriffen oder ist es in sich wirklich falsch, weil man nur Richtiges verstehen kann? Man kann nicht sagen, ich verstehe genau, was du sagst und das ist falsch. Das kann nur gelten für den Satz, aber nicht im selben Sinn für den anderen mitverstehen. Wir hatten doch diesen Unterschied, nicht? Verstehen, was ich sage und mich verstehe in dem, was ich sage. Ich kann in einem strikten Sinn nicht sagen, wer hat das so formuliert? Ich meine, es war ein Pole, dass er eben gesagt hat, ich kann nicht sagen, ich verstehe, was du sagst und das ist falsch. Sondern ich muss sagen, ich versuche zu verstehen, was du sagst und dann komme ich an einen Punkt, wo ich es nicht verstehe. Und jetzt stehe ich vor der Alternative, entweder ich bin zu dumm, das zu begreifen, ich bin blockiert oder ist es wirklich falsch. Also ich kann nicht sagen, ich verstehe ganz, was du sagst und das ist falsch, sondern ich kann nur sagen, ich glaube zu verstehen oder soweit ich verstehe, deswegen frage ich zurück, versuche ich das zu verstehen und komme an eine Grenze. Ich meine, das gilt zum Beispiel zwischen den Religionen so, zwischen den Weltanschauungen, zwischen Grundentwürfen. Ich versuche das nachzuvollziehen und komme an einen Punkt, wo es nicht geht. Und das gibt es schon auch so genug zwischen den Geschlechtern in Beziehungen oder so. Dass man versucht, den Gedanken des anderen nachzuvollziehen und man kommt an einen Punkt, wo man sagt, geht nicht. Weil das dann mit hineingehört. Das nimmt er hier gar nicht so groß auf, aber ich denke, das steckt ja auch nochmal drin. Also auf allen Ebenen, wie gesagt, ich hatte das bei meiner Hegelarbeit. Und bei den Geschichten habe ich das dann immer versucht, bei meinen Einführungen in Hegel irgendwie also zu vermitteln. Dass der Punkt hingehört, dann habe ich die letzte Vorlesung im Wintersemester, immer die 7, dann war dann eben, dass man kein Hegelianer sein sollte. Nachdem ich vorher das stark gemacht habe und alles so rausgeholt habe, aber dann nochmal gesagt, aus den und den Gründen geht es nicht. Also, dass das dort hingehört. Und diese wirkliche Kälte, die wäre es dann, das müsste es nicht sein, sondern dass man wirklich sagt, hier sind wir, wie heißt die Formel bei den Engländern da, to agree to disagree. Nicht, dass ich da einfach lande. Ja, so sieht das aus. Es scheint mir immer mehr, dass wir nicht flach und nicht gutmütig genug sind, um an dieser märkischen Junker-Vaterländerei mitzuhelfen und in ihrer hassschnaubende Verdummungsparole Deutschland über alles einzustimmen. Und er spricht schon was an, was wir ja heute wissen, dass diese merkwürdige Nationalstaatlichkeit des vorigen Jahrhunderts tatsächlich ja ein ideologischer Sackgasse war, was dabei herauskam, dass es wirklich ein Vaterlandsliebe gibt, aber dass diese Absolutheit dieser Vaterlandsliebe, die da entworfen wurde, weil eine andere Adresse offenbar nicht mehr da war, dass die eben tatsächlich eben verunglückt. Und das am deutlichsten offenbar wirklich in diesem Aufruf beim Ersten Weltkrieg. Beim zweiten Mal schon, also etwas gemischter und merkwürdiger die Sache. Aber wo ist das dort war? Und wir sind da ja jetzt ja schon in dieser Zeit um 86, wo er dann ja nochmal jenseits von Gut und Böse vorgelegt hat. Das ist die Zeit, wo wir da jetzt stehen, im Herbst 85 bis 86. Wir sind mitten im gefährlichen Karneval des Nationalitätenwahnsinns, wo alle feinere Vernunft sich beiseite geschlichen hat und die Eitelkeit der ruppigsten Winkelvölker nach dem Rechten der Sonderexistenz und Selbstherrlichkeit schreit. Wie kann man heute es den Polen, der vornehmen Artung der slawischen Welt, verargen, Hoffnungen zu unterhalten? Und man sagt mir, dass Deutschland dabei das große Wort spreche. Das ist also so diese Stimmung. Er hat sich ja obendrein nochmal verstanden, als jemand, dass er sagt, dass er adlige polnische Ahnen hat. Das gehört da auch mit hinein. Also dieser Gedanke, das gehört so zur Familienlegende, die da auch nochmal mit drin steckt. Und Polen ging es ja wirklich schrecklich zwischen eben den Großmächten da, mit den Teilungen, die da immer erfolgten. Das gibt ihm natürlich den Blick darauf, der dann wieder kommt. Da meine ich, müsste man mich mehr eigentlich dazu sagen. Es ist halt betrüblich. Dann kommt wieder ein langer Text über Wagner noch einmal. Jetzt. Ich habe Richard Wagner mehr geliebt und verehrt als irgend sonst jemand. Und hätte er zuletzt nicht den schlechten Geschmack oder die traurige Nötigung gehabt, mit einer mir unmöglichen Qualität von Geistern gemeinsame Sache zu machen, mit seinen Anhängern, den Wagnerianern, so hätte ich keinen Grund gehabt, ihn schon bei seinen Lebzeiten lebwohl zu sagen, ihm, dem tiefsten und kühnsten, auch verkanntesten aller schwer zu erkennenden von heute. Dem begegnet zu sein, meiner Erkenntnis mehr als irgendeine andere Begegnung förderlich gewesen ist. Vorangestellt, was voransteht, dass seine Sache und meine Sache nicht verwechselt werden wollte und dass es ein gutes Stück Selbstüberwindung bedurfte, ehe ich dergestalt sein und mein mit gebührendem Schnitte zu trennen lernte. Dass ich über das außerordentliche Problem des Schauspielers zur Besinnung gekommen bin, ein Problem, das mir vielleicht ferner liegt als irgendein anderes aus einem schwer aussprechbaren Grunde, dass ich den Schauspieler im Grunde jedes Künstlers entdeckte und wiedererkannte, das typisch Künstlerhafte, dazu bedurfte es der Berührung mit jenem Manne. Und es scheint mir, dass ich von beidem höher und schlimmer denke als frühere Philosophen. Ja, natürlich, was da unaussprechbar ist, dass er selber auch ein Schauspieler ist, mit seiner Rhetorik. Natürlich. Die Verbesserung des Theaters geht mich wenig an, seine Verkirchlichung noch weniger. Die eigentliche Wagnersche Musik gehört mir nicht genug zu, ich würde sie zu meinem Glücke und zu meiner Gesundheit entbehren können, quod erat demonstrandum et demonstratum. Was mir am fremdesten an ihm war, die Deutschtümelei und Halbkirchlichkeit seiner letzten Jahre.
Ja. Das ist jetzt schon sehr konkret, wenn er sagt, seine Sache und meine Sache. Also das im Hinblick auf Kunst ist ja schon...
Ist das merkwürdig, das nicht? Ja, ja. Nee, man ist da... Aber ist das nicht ein richtiger Gedanke, dass man tatsächlich... wie ihn selbst, auch Wagner, nicht einfach bloß zu den Künstlern zählen darf, sondern hier wird schon mehr verlangt in Richtung auf das, was dann ja das Bürgertum wird, das eigentlich, Verzeihung, dass das auf eine neue Art von Religion hinausläuft, von Weltanschauung im Gesamtentwurf. So wie man gesagt hat, also die Kirche wird dann ersetzt durch Museum und Konzertsaal, die beiden Bereiche eigentlich. Und dass es dann zu kurz wäre, wenn man hier beim Künstlerhaften stehen bliebe, vom Anspruch nach. Und dass er das gemerkt hat. Und deswegen kommt dann so auch diese religiöse Dimension hinein. Genau wie ich meine, dass man zum Beispiel mit jemandem wie Beuys, den kann man nicht bloß unter die Künstler rechnen. Nach seinem Selbstverständnis, und er kommt nochmal ganz entscheidend auch davon her, dass er hier eine grundsätzlich neue Weltanschauung oder so etwas entwirft. Bei ihm ja sehr stark von der Anthroposophie bestimmt mit, aber nicht bloß, sondern dass das hier nochmal mit da auftaucht.
Und dadurch beschränkt es sich ja dann.
So ist es.
So. Dann löst sich es quasi auf.
So meine ich auch. Und dadurch sitzt das dann so in so einer Form, wo man wirklich sagen kann, es ist halt dann eben im Ganzen traurig gelaufen von dort. Ja.
Ja. Genau dadurch.
Nicht? So finde ich auch.
Sache
ja. Ja, was ist das dann eben? Klar, er hat eine Aufgabe oder so, aber eben welche, nicht? Die des Entlarvens, er würde vielleicht sagen, eben des Rückrufs zur Redlichkeit, würde er vielleicht sagen, dass er das sagt. Und dann ja, ist der positive Name, wäre dann eben wieder, dann haben wir wieder die Geschichte Dionysos. Also das große Ja zu Freude und Schmerz zum Gesamt des Lebens. Das ist ja das, was er dann da sagen will. Und dann wird hier ein Stück aus der, von dort her nochmal aus der Vorrede, sagt er, zur Vorrede ist der nächste Text, vielleicht eine Fortsetzung der Künstler, Philosoph, bisher Wissenschaftlichkeit, Stellung zur Religion und Politik erwähnt, höherer Begriff der Kunst. Ob der Mensch sich so fern stellen kann von den anderen Menschen, um an ihnen zu gestalten. Das war etwas, wovon ich meine, dass das sowohl der Wagner wie er wollte. Beuys auf seine Weise auch. Also, dass man anderen etwas geben will, dass man, das ist ja eben, warum mache ich, was ich mache? Weil ich denke, es könnte ihnen also hilfreich sein. Also, das ist, gehört natürlich hin. Aber die Frage ist, ob ich so weit gehe, zu sagen, ich will hier also den Menschen gestalten. Das hat ja, bei den Pädagogen hat es das so gegeben, bei ein paar von diesen wildgewordenen Pädagogen, die da auftauchen. Nicht? Diese Idee, dass man tatsächlich Menschen gestaltet.
Vor allem zu denken, dass man das so in der Hand hat.
Ja eben, das kommt ja sowieso noch mal dazu.
Künstler.
Ja, ist wirklich, nicht? Also das ist wirklich eine übertriebene Sache, auf die es da hinausläuft. Vorübungen, der sich selbst gestaltende, der Einsiedler. Sagt er als erstes, der sich selbst gestaltende, der Einsiedler. Zweitens, der bisherige Künstler als der kleine Vollender an einem Stoff. Dazu gehört die Rangfolge der höheren Menschen, welche dargestellt werden muss. Also der Anspruch besteht, dass er hier, deswegen hat er gesagt, nach ihm muss eine neue Zeitrechnung beginnen, und das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich solche Leute auch kennengelernt habe, damals in Nauroth bei so einem Nietzsche-Wochenende, die tatsächlich die Zeit neu zählten nach seinem Tod. Das hat mit ihm einen Einschnitt und eine neue Ära. Das ist dann schon natürlich eine sehr fragwürdige Sache, die dabei herauskommt. Das mit allem, was wir sagen und tun, wir andere mitbestimmen, ist gewusst. Und dass einige Leute bestimmender sind, die sogenannten Klassiker in allen Sparten, und andere weniger, das ist auch nochmal gewusst. Und früher haben sich die Leute ja auch dazu bekannt, dass man, die Leute haben sich immer gewundert, gerade über die deutschen Professoren, die noch bis ins Alter, wie ich das ja auch tue, immer noch von seinem Lehrer redet oder so. Wenn ich es erlebt habe, wirklich damals in Darmstadt, wo Metz, das richtig, Rana war, ich war mit da, weil ich mit Rana als Assistent mit da war, der Bloch war noch dabei und die Mitscherlichs waren dabei und so. Und dann hatte Metz einen Vortrag und wurde eben als Schüler Ranas vorgestellt. Dann fing er seinen Vortrag so an, dass er sagt, es ist wirklich eigentümlich, dass man da immer noch Schüler genannt wird von, und hat sich da richtig aufgemandelt. Und gesagt, muss das jetzt sein? Nicht? Also dass man sagt, warum soll man das nicht eingestehen und sagen, was Asien sofort sagt, keine Wahrheit ohne Meister. Sondern es reicht nicht, das also so irgendwie zu lernen, sondern es kommt darauf an, dass man Menschen begegnet, von denen man das annehmen und aufnehmen kann. Das fand ich wirklich merkwürdig damals, fanden wir alle merkwürdig. Rainer hat natürlich höflicherweise nichts gesagt, aber wir haben uns schon gewundert, dass so etwas gibt und sich da so absetzen wollen. Dass man sich absetzt, dass man seinen Lehrer durch Denken ehrt, das hat Heidegger auch wieder gesagt. Und dass deswegen da nochmal auch Kritik an den Punkten hingehört und dass ein vernünftiger, wie ein Vater will, dass die Kinder weiterkommen, so will ein vernünftiger Lehrer natürlich auch, dass die Schüler weiterkommen. Und auch über ihn hinaus, weil nach diesem berühmten Satz da aus dem Mittelalter, wir leben als Zwerge auf den Schultern von Riesen. Die haben das schon gemacht und können deswegen weiter gucken als die Großen in der Antike. Das ist ein berühmtes Bild, da gibt es auch ganze Bücher dazu, wo das so nachgesucht wird, wo das immer wieder auftaucht, diese Metapher, auf den Schultern von Riesen stehen. Das wäre was anderes, aber hier diese Forderung, also da die Menschen zu gestalten, als höherer Begriff von Kunst, nicht? Und von dieser Form, das ist wirklich eben betrüblich. Weil es wirklich, da passt das Wort verstiegen ist. Das wird dann zugleich auch wieder lächerlich in der Form. Solche Übertreibungen. Und macht dann kaputt, was er tatsächlich zu bieten hat oder liefert.
Ist es ja.
Ja, ja.
Zarathustra gibt es ja diesen Spruch, man vergibt seinen Lehrer schlecht, wenn man über seinen Schüler bleibt.
So kann man es auch verstehen. Also eben bloß nachreden geht nicht, das ist richtig. Nicht? Ja, ja, sondern man muss tatsächlich eben weitergehen. Und so ist es ja auch. Also das geht mit dem ersten großen Lehrer-Schüler-Paar weg der Philosophiegeschichte, nämlich Platon und Aristoteles. Nicht? Der da wirklich anknüpft, aber eben auch an verschiedenen Punkten sagt, anders. Anderes hat er doch beibehalten. Zum Beispiel so unreligiös wie der Aristoteles war, er redet von Gott, weil das sein Lehrer getan hat. Und redet von Theologie, also für den einen Teil der Metaphysik. Obwohl er damit nichts groß am Hütchen hatte, wie man so merkt. Aber er hat einfach den Wort beibehalten und an anderen Punkten sagte, nein, gehe ich weiter. Dass wir inzwischen wissen, dass die auch noch mal enger zusammengehören, als dann so archetypisch daraus wurde, als wären das wirklich nur Alternativen. Nicht? Das hat dann auch noch mal wieder länger gebraucht, dass das da auftaucht. Aber das ist schon interessant und da gehört ja ganz wichtig, also schon Heidegger hinein, der eben zu denen gehört hat, die den Aristoteles wieder neu entdeckt hat. Sonst war also der deutsche Idealismus ziemlich platonisch. Nicht? Und dass da jetzt also Aristoteles wieder das Gewicht kriegt, das gehört da schon hin. Ja, vielen Dank. In 14 Tagen geht es weiter. Sie darf ich bitten, dass Sie den Zettel da abgeben, dann oben, dann okay. In 14 Tagen wieder.